Der Text zur Predigt steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Das ist das große Kapitel mit drei Gleichnissen zum Thema verloren und wiedergefunden. Das verlorene und wiedergefundene Schaf, die verlorene und wiedergefundene Münze, der verlorene und wiedergefundene Sohn. Ich lese das erste dieser drei Gleichnisse, das verlorene und wiedergefundene Schaf. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genau so wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren.
Also guten Morgen. Ich weiß nicht, was der erste Reflex war, als ihr das Blatt bekommen habt und dann stand, Mensch, wo bist du? Dann haben vielleicht einige gedacht, das geht jetzt weiter mit den ersten Kapiteln, weil an was erinnert uns diese Aussage, Mensch, wo bist du? Adam, wo bist du? Wo Gott Adam sucht. Gott rief Adam, wo bist du? Und diese kleine Aussage, gerade nach dem Sündenfall, nachdem Adam und Eva sich versteckten und Gott sich aufmacht und Adam sucht und fragt, wo bist du, zeigt uns etwas unglaublich Wichtiges von Gott, nämlich, dass Gott Menschen sucht. Wenn wir Gott verstehen wollen, was sein Herz bewegt, dann ist das, was wir verstehen müssen, dass Gott Menschen sucht. Immer. Schon von Anfang an. Er hat bereits, um hier anzufügen, was Andreas Simon gesagt hat, er hat bereits hier Grenzen überschritten. Er hat nicht gewartet und gedacht, so, jetzt warte ich mal, bis der Adam aus seinem Versteck rauskommt und dann bis er zu Kreuze kriecht und ein bisschen vor mir jammert und dann überlege ich mir noch, ob ich dann, wie lange ich brauche, bis ich mir dann Zeit nehme für ihn. Nein, Gott kommt und sucht Adam und Eva. Dasselbe bei Kain. Er sucht Kain. Gott überschreitet diese Grenze. Das ist das Wesen Gottes. Und wollen wir Gott verstehen, müssen wir begreifen, wie wichtig ihm die Beziehung zu uns Menschen ist. Und deshalb möchte ich heute Morgen mit uns dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf betrachten. Denn das sagt sehr viel über Gottes Herz aus. Also Jesus reist nach Jerusalem. Und es wird seine letzte Reise sein, er wird dann dorthin gerichtet. Und die Menschen drängen sich um ihn. Jeder möchte gerne etwas von ihm hören, möchte gerne Wunder sehen oder selber geheilt werden. Würde uns genauso gehen. Viele von uns würden um Jesus herumspringen, wenn er hier wäre. Und wir würden sehen, dass er Wunder tut, dass Menschen geheilt werden. Das ist natürlich etwas faszinierend. Allerlei Leute umgaben Jesus. Nicht immer die mit bestem Ruf, sondern im Gegenteil. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Der damalige Abschaum der Gesellschaft drängte sich um Jesus. Die wollten von ihm was hören. Die Religiösen Leute wie Schriftgelehrte und Pharisäer blieben in vornehmer Distanz, denn sie wollten mit diesem Gesindel nicht in Berührung kommen, mit dem sich Jesus umgab. Sie hätten sich verunreinigt. Das ging nicht. Sie konnten nicht begreifen, wie Jesus das erdulden kann, mit solchen Leuten umgeben zu sein. Helles Entsetzen packte sie. Nur schon, wenn sie das beobachteten und sie sagten zueinander, dieser Mensch gibt sich mit Sünden ab und isst sogar mit ihnen. Das ist der Gipfel der Empörung. Er ist sogar mit ihnen. Unfassbar, dass er sich so daneben benehmen kann. Und er spricht von Gott. Wäre er ein heiliger Mann, dann würde er dir all in Bauschen Bogen wegschicken. Und er würde sich mit uns zusammensetzen und mit uns die Tora studieren. Mit dem Mann stimmt etwas nicht. Es gibt übrigens sogar eine jüdische Überlieferung, die das, was Jesus tat, komplett ablehnt. Schwarz auf weiß steht da, ich habe es euch auch abgedruckt. Der Mensch geselle sich nicht zu einem Gottlosen selbst, nicht um ihn der Tora zu nähern, dem Tora-Studium zuzuführen. Das ist im Fall krass, was hier gesagt wird. Das heißt, Sünder und Zöllner waren ja eindeutig Gottlose. Diese Leute sind in den Augen dieser religiösen Führung hoffnungslose Fälle. Mit denen soll man sich nicht abgeben, nicht einmal die Tora studieren. Das heißt, für solche Leute sollten wir uns nicht einmal Zeit nehmen, mit ihnen die Bibel zu studieren. Warum? Das Urteil ist klar, hoffnungslose Fälle. Es gibt kein Zurück für sie, sie sind von Gott verworfen, was wollen wir uns mit ihnen noch abgeben? Das war so die Haltung. Das ist völlige Zeitverschwendung. Und so ganz Unrecht hatten sie ja gar nicht. Später hatten sogar die ersten jüdischen Christen ihre Lektion an diesem Punkt zu lernen. Als nämlich Petrus nach seinem Besuch bei Cornelius, diesem römischen Hauptmann, zurückkam und auch er, dass er überhaupt dorthin ging, brauchte von Gott ja noch einen speziellen Schubs. Gott musste ihn noch dazu bringen, dass er erkannte, dass das, was er bis jetzt für unrein hielt, in Gottes Augen in dieser Art nicht unrein ist, wie er das gemeint hat. Erst dann ist er gegangen. Gott musste auch ihn vorbereiten. Und als er zurückkam von diesem Heiden und dessen Dach er ging, was ja für einen Juden eine Ungeheuerlichkeit ist, wie wir gehört haben, stellen sie Petrus zur Rede, die anderen Christen. Als Petrus nun nach Jerusalem zurückkehrte, stellten ihn die Gläubigen der dortigen Gemeinde, die ja alle beschnitten waren, zur Rede. Also sie nahmen ihn mal und sagten so, Petrus, komm hierher, was ist los? Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene wohnen und hast sogar mit ihm gegessen. Genau dasselbe, was die Pharisäer hier sagten über Jesus. Du hast sogar mit ihm gegessen, hielten sie ihm vor. Und da musste er sich rechtfertigen. Das konnte er natürlich schon. Aber sie konnten das nicht begreifen. Und bald musste sich auch Paulus dafür rechtfertigen, dass er das Evangelium den Heiden verkündigte und nicht nur den Juden. Das war bei den ersten Christen, die aus dem Judentum kamen, eine ganz schwierige Sache, hier umzudenken. Aus heutiger Sicht können wir natürlich gut mit den Fingern auf die Pharisäer und Schriftgelehrten zeigen, die diesen Gesindel die Zuwendung von Jesus nicht gönnte. Da kommt so viel Überheblichkeit und Arroganz zum Ausdruck. Aber ich wäre mit dem Urteil über die Pharisäer ein bisschen vorsichtig. Natürlich war ihr Verhalten und vor allem ihre Einstellung voll daneben. Doch bevor wir auf diese Pharisäer zeigen, es immer gut, wenn man einen Sündenbock hat, dann hat man ja immer die Möglichkeit, der ist ja schlimmer als ich. Und wenn ich den Sündenbock habe, dann kann ich auf ihn sehen und muss nicht mehr auf mich sehen. Aber wie kennt ihr das, wenn ich mit einem Finger auf jemanden zeige? Wie viele Finger zeigen auf mich? Wie viele? Mach das mal. Drei zeigen auf mich. Einer zeigt auf den anderen, drei auf mich. Das kann uns ein gutes Bild geben, dass auch solche Erzählungen nicht dazu führen sollen, dass wir die anderen verurteilen, sondern dass wir uns fragen. Und da müssen wir uns die Frage stellen. Haben wir nicht auch solche Kategorien in unseren Köpfen und unseren Herzen? Sind bei uns nicht gewisse Menschen, Menschen, wo wir von vornherein denken, die haben mit dem Evangelium eh nichts zu tun? Die sind des Evangeliums nicht würdig, natürlich sagen wir das nicht. Für das sind wir zu fromm. Aber wir verhalten uns vielleicht so. Mit dem geben wir nicht, uns nicht ab, das ist Abstand der Gesellschaft. Das ist jeder Aufwand sinnlos. Der wird eh nichts kapieren. Oder das Denken über Rassen. Ja, das Volk und jenes Volk und die Schwarzen und die Gelben. Ich glaube nicht, dass wir so frei sind von dem, wie wir immer denken. Das ist die Frage, ob wir auch diese Grenzen überschreiten können. Und ob wir auch diese Ehrlichkeit mit uns haben und statt auf die Pharisäer und Schriftgelehrten zu zeigen, mal selber zu fragen, wie denke ich denn? Wie selektioniere ich die Menschen? Wie schreibe ich die Menschen in meinem Herzen ab? Sind wir doch ehrlich, keiner hat die Zuwendung Gottes verdient. Weder die Pharisäer noch die Zöllner. Noch wir. Niemand hat sie verdient. Dass wir hier sitzen und das Evangelium hören und viele von euch schon Christen sind, das hat niemand von uns verdient, das ist alles geschenkt. Wir haben keinen Grund, uns auf irgendetwas einzubilden. Sagt Paulus, was haben wir dann in die Welt gebracht? Nichts. Wir haben alles geschenkt bekommen. Trotzdem wenden sich Jesus jedem Menschen zu, egal, unabhängig, wie und wo er lebt. Ob uns das gefällt oder nicht und ob wir das gut finden oder nicht, Jesus wird das tun. Nun, diese verbissene, bösartige und negative Einstellung dieser eingebildeten Leute blieb Jesus natürlich nicht verborgen. Kannte sie ja. Doch weil Jesus auch diese Leute liebte, und das finde ich ist ganz wichtig zu sehen, Jesus liebte auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Es ist ein Irrtum, wenn man meint, er hätte nur die Sünder und Zöllner geliebt. Er liebte auch sie. Deshalb erzählt er ihnen die Geschichte. Sonst hätte er sie ja links liegen lassen. Er hätte sie ja nicht anregen können, dass sie zur Einsicht kommen könnten, sondern er erzählte ihnen die Geschichte mit der Hoffnung, dass sie vielleicht dann doch auch einmal ein Einsehen haben. Da stellt ihnen zuerst eine Frage. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Klar, jeder würde das machen. Niemand würde sagen, oh Pech, jetzt habe ich ein Schaf verloren. Egal, weg ist es, soll es fressen, wer will. Nein, niemand. Jeder würde das tun. Jeder würde sich auf den Weg machen und versuchen, dieses Schaf zu finden. Das ist ganz normal. Das verlorene Schaf wird gegenüber den 99 braven Schafen privilegiert. Es bekommt besondere Aufmerksamkeit. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Und wenn er mit diesem Schaf auf den Schultern nach Hause kommt und er seine Freunde und Nachbarn ruft, und voller Freude sagt er ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Pharisäer, Schriftgelehrte, Sünder, Zöllner, Jeder Mensch, der Jesus zuhört in jener Gesellschaft, musste Jesus recht geben. Jeder vernünftige Mensch würde das tun. Das war klar. Jesus hat also hier ein Beispiel aus ihrer Gesellschaft herausgegriffen und hat ihnen gezeigt, genau das würde jeder tun und jeder konnte ihm zustimmen, egal was für einen Hintergrund das hatte. Der Gesellschaft war das klar. Jesus wendet nun diese Geschichte aber auf sein Verhalten an und sagt, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht für nötig haben, umzukehren. Ich könnte vielleicht sogar sagen, für nötig halten, umzukehren. Mit anderen Worten, die Leute, die ihr dermaßen verachtet, sind viel wertvoller, als ihr euch das überhaupt ausdenken könnt. Oder noch direkter, einem verlorenen Schaf helft ihr mit der größten Selbstverständlichkeit. Aber ein verlorener Mensch ist euch egal. Ein Tier ist euch wichtiger, das verloren geht, als ein Mensch, der verloren ist. Ihr täuscht euch aber ganz gewaltig, denn diese Menschen sind, selbst wenn sie verloren sind, und darüber gab es nichts zu diskutieren und nichts zu beschönigen, sie waren wirklich Sünder, vor Gott schuldig, schwer schuldig. Und trotzdem sind sie außerordentlich wertvoll. Viel wertvoller, als ihr denkt. Wertvoller, schon viel wertvoller als ein Schaf. Im Himmel wird ein riesiges Fest stattfinden, wenn einer dieser Sünder umkehrt. Also über diese Zöllner und Sünder, die ihr Leben ändern und sich von Jesus mitnehmen lassen, wird mehr Freude sein als über die Pharisäer und Schriftgelehrten, eben diese 99 Schafe, die meinen, sie hätten nichts in ihrem Leben zu ändern. Die meinen, auf dem richtigen Weg zu sein. Jesus verkehrt mit diesen Sünden und Zöllnern einzig und allein, weil er sie retten will. Er will sie in den Himmel bringen. Und für Jesus sind diese Menschen unvorstellbar wertvoll. Ob wir das glauben wollen oder nicht, das ist der einzige Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Er liebt die Menschen, selbst wenn sie verloren sind. Er scheut keinen Aufwand, um verlorene Menschen zu retten. Sind wir uns dessen wirklich bewusst? Ich habe schon gehört, weshalb Jesus auf die Welt gekommen ist. Sorry. Da wird zum Beispiel gesagt, Jesus ist gekommen zu seiner eigenen Verherrlichung. Ein fertiger Blödsinn. Jesus ist verherrlicht. Er ist der Sohn Gottes. Er musste nicht zur Verherrlichung auf die Erde kommen. Er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das sagt er ja selbst mehrmals. Ich verstehe manchmal gar nicht, auf was für verrückte Ideen man kommen kann. Dann sagt doch wer? Sagt doch Gott ganz eindeutig. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also warum hat er seinen Sohn gesandt? Damit Menschen gerettet werden. Das ist das Evangelium. Das ist der Grund, weshalb Jesus gekommen ist. Er ist nicht gekommen, weil wir alle so schöne, gute, brave Menschen sind. Er ist nicht gekommen für unseren Helvetia-Platz, weil er wusste, da werden sich einmal ganz brave Menschen versammeln, die keinen Fehler gemacht haben. Für die komme ich jetzt. Nein, Jesus kam für das, was verloren ist. Einzig und allein. Ist uns das wirklich bewusst? Jesus starb nicht für gute und perfekte Menschen, die gibt es nämlich gar nicht. Er kam in diese Welt und starb für Menschen, die verloren sind. Und diese Aussage, dann Römer 5, Vers 8, begeistert mich immer wieder neu. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hat nicht gewartet, bis wir gut werden, sondern er hat bereits, ist uns entgegengekommen, als wir noch Sünder waren. Mensch, wo bist du? Gott sucht den Menschen. Er kommt den Menschen entgegen, er investiert etwas. Das ist ja das Revolutionäre an der Botschaft des Evangeliums. Jesus hat alles für uns gegeben. Und weil die Lockrufe der Propheten im Alten Testament keinen Erfolg brachten, kam Jesus selber, Gott selbst wurde Mensch und er ließ sich für uns sehr tief herab. Warum? Weil wir in seinen Augen unvorstellbar wertvoll sind. Unsere Gemeinde hat 10 Grundwerte. Die werden wir nächsten Sonntag, wo wir ja Gemeindetag haben, und dann wir auch vor allem ein bisschen orientieren, was uns als Gemeinde wichtig ist, werden wir den nochmals sehen. Wir haben 10 Grundwerte. Und wir wollen uns bemühen, diese Werte anzuwenden. Wenn ihr sagt, das machen wir nicht gut, kann ich euch auch recht geben. Dann können wir es dann besser machen. Aber trotzdem sind uns diese Werte wichtig. Der zweite Wert hält genau das fest, was Jesus mit dieser Geschichte sagen will. Wir sind überzeugt, dass verlorene Menschen Gott wichtig sind und daher der Gemeinde wichtig sein sollen. Wir sind überzeugt, dass verlorene Menschen Gott wichtig sind. Und deshalb müssen sie auch uns wichtig sein, weil wir diesen Auftrag bekommen haben, diese gute Botschaft weiterzugeben. Wir sollen also nicht selbstzufrieden in unserem Gottesdienst feiern, weil wir es schön haben miteinander. Das ist auch sehr wichtig. Und ich möchte keinesfalls unseren Gottesdienst abschaffen. Die sind wichtig, unsere Gottesdienste, für das Gemeindeleben und vor allem für unser persönliches Leben mit Jesus. Doch das ist eine Seite unseres Lebens als Christen. Auf der anderen Seite ist es unsere Aufgabe, Menschen die faszinierende Nachricht von Jesus zu bringen. Wenn wir das ernsthaft machen wollen, müssen wir manchmal ganz sonderbare Wege beschreiten. Wege, die uns fremd sind, und die uns vielleicht, wie den Pharisäern, gegen den Strich gehen. Eben müssen wir Grenzen überschreiten. Ich muss sagen, dass ich manchmal erschüttert bin, mit welcher Oberflächlichkeit Christen Bemühungen anderer Christen und Gemeinden abqualifizieren, wie sie versuchen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Da bin ich manchmal erschüttert. Einfach, weil die etwas machen, was uns fremd ist. Einfach, weil die vielleicht nicht unseren Geschmack haben. Weil die vielleicht eine Musik spielen, die uns nicht passt. Oder weiß ich was. Aber wer sagt uns dann, dass Gott vielleicht nicht gerade diese Geschwister, diese Christen braucht, um Menschen zu erreichen, die wir vielleicht gar nie erreichen werden? Warum sind wir in unserem christlichen Kuchen manchmal so herzlos miteinander? Diesen Fragen. Einer will es besser wissen als der andere. Aber durch Besserwisserei, kann ich euch garantieren, kommt nicht ein Mensch zum Glauben. Nicht einer. Wir schrecken ihn höchstens noch ab davor. Es ist viel besser, wir fragen Gott, was ist unsere Aufgabe? Und wir hinterfragen uns, wie wichtig uns dann unsere Gewohnheiten sind, die wir so haben, wie es sein sollte. Oder nicht? Lassen wir doch die anderen das tun, was sie denken, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat. Ob es uns gefällt oder nicht, Gott wird schlussendlich das Urteil darüber fällen, nicht wir. Fragen wir viel lieber, wie wir den Auftrag erfüllen können, wie wir als Gemeinde unseren Grundwert umsetzen, damit man sieht, dass uns verlorene Menschen auch wichtig sind. Nicht nur in dem geschriebenen Grundsatz, sondern auch in unserem Leben. Die Pharisäer ärgerten sich daran, dass Jesus die Formen und Normen ihrer Welt übertreten hat. Mit den Zöllnern und Sündern Tischgemeinschaft pflegte. Sie meinten sogar, Gott würde durch dieses Verhalten von Jesus beleidigt. Versteht ihr? Das waren wirklich religiöse Menschen, die dachten im Ernst, Gott würde beleidigt durch das, was Jesus tut. Wie paradox. Und genau solche Argumente kenne ich auch, für die ist man oft machtlos. Da kommen Leute und argumentieren dermaßen fromm, dass es den Anschein macht, als dass das Gott beleidigen würde, was andere tun. Das kann schon sein, man kann schon respektlos mit heiligen Dingen umgehen. Aber manchmal, denke ich, sieht man das zu schnell da drin. Wie weit sind wir bereit, den Menschen entgegenzukommen? Wie bereit sind wir, aus diesem Grund uns Liebgewordenes zu hinterfragen, ob es denn wirklich so wichtig ist, was wir für wichtig halten? Wollen wir es wie Jesus machen, können wir nicht einfach warten, bis die Leute in unsere Gottesdienste kommen und besuchen? Jesus pflegte mit Zöllnern und Sündern Gemeinschaft. Er ging mit ihnen dorthin, wo sie lebten, dort, wo ihnen ihre Atmosphäre bekannt war. Wie hat mal einer gesagt, der ein sehr evangelistisches Anliegen hat, wir müssen mit dem Kreuz bis an den Abgrund und dort müssen wir es hinstellen. Er wollte damit sagen, wir müssen dem Menschen nahe kommen. Wir können nicht in einer weiten Distanz weg ihnen irgendetwas sagen und gar keine Nähe zu ihnen finden. Und dann kommen natürlich die Ängste. Ja, und wenn man am Abgrund ist, fällt man dann noch runter. Ja, klar. Das Leben ist gefährlich. Aber deswegen können wir die Menschen nicht hängen lassen. Wir müssen in einem Rahmen oder einen Rahmen schaffen, Menschen, in dem sie sich sicher wissen und sich wohlfühlen. Die unsere Gemeindegeschichte kennen ja die ganzen Auseinandersetzungen, die wir hatten, als wir mit Sonntagsdates begannen. Was für Argumente da kamen, was man sagen konnte und predigen konnte, gab es einfach immer Leute, die haben das nicht begreifen wollen, dass man so Menschen erreichen kann. Und selbst als sich Menschen bekehrten, hatten sie noch ihre Punkte, warum das nicht in Ordnung ist. Muss ich sagen, es tut mir leid, das kann ich nicht mehr einordnen. Wir haben nichts Falsches gesagt. Man sagt dann, aha, und so werden vielleicht einige denken, man will die Menschen einlullen, man will ihnen ein verwässertes Evangelium verkündigen. So die Leute so über den Tisch ziehen, man will einfach nur groß werden. Man will das Evangelium von dem Anstoß, den es erregen kann, befreien. Nein, das heißt es nicht. Aber alles, was unnötig Anstoß hervorruft, sollten wir vermeiden. Wir sollten wirklich, wenn sich ein Mensch an etwas stößt, dann sollten wir sehen, dass er sich am Evangelium stößt, nicht an uns. Weil wir so verschroben daherkommen. Wenn das Christen sind, sorry, die sind nicht mehr von dieser Welt. Wir unterscheiden uns nicht in dem, dass wir andere Kleider anhaben von den anderen Menschen. Was sie bei uns sehen sollten, ist, dass bei uns eine Liebe präsent ist. Eine Aufmerksamkeit. Und wenn sie sich an etwas stoßen, dann sollen sie sich an der Botschaft vom Evangelium stoßen. Aber nicht, weil wir verschroben sind. Wir sprechen viel vom steinigen Boden. Aber manchmal sind wir vermutlich auch ein bisschen steinig. Und wenn wir vielleicht weniger steinig wären, vielleicht auch Menschen sich besser öffnen würden. Paulus kannte dieses Prinzip. Er lebte das konsequent. Er schrieb den Korinthern, wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um den Jude zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Dann fährt er weiter mit dem Beispiel, einem Heiden bin ich ein Heide, einem Griechen bin ich ein Grieche. Und dann fasst er das zusammen und sagt, in jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Wenn man das jetzt mal anguckt, kann man sagen, der Paulus war echt ein Waschlappen, eine Fahne im Wind, oder? Bei denen war er so und bei den anderen war er anders, immer war er wieder anders. Aber immer vom gleichen Anliegen getrieben, dass sich wenigstens einige gewinnen. Und wenn sich Paulus änderte, er legte nicht so viel Wert darauf, dass er eine klare Identität gegen außen hat und weiß ich, ihm war wichtig, dass Menschen gewonnen werden. Dafür war er bereit, sich zu wandeln. War er bereit, die Gegebenheiten zu berücksichtigen, in denen Menschen leben. Und das kann man am Beispiel des Lebens von Paulus auch in der Apostelgeschichte fantastisch nachweisen. Wie er sich angepasst hat, aber er hat das Evangelium nicht verwässert, sondern er hat dann das Evangelium in diese Situation hineinsagen können. Auf wen nehmen wir Rücksicht? Auf die Christen, die sich an der Art, wie wir Menschen das Evangelium weitergeben, stoßen? Dann lassen wir es, weil wir Widerstand erwarten und der Widerstand ist ekelhaft, also hören wir auf. Das darf nicht sein. Unser Orientierungspunkt sind nicht die Menschen, auch nicht die Christen, die uns kritisieren, weil die denken, wir machen etwas Falsches. Der Orientierungspunkt ist der Auftrag Gottes, den wir haben, diese Botschaft weiterzugeben. Und Gott wird das mal beurteilen, nicht die Christen. Gott wird das beurteilen. Und Paulus sagt, ich stehe vor Gott, ich verkündige vor Gott, nicht vor Menschen. Er war sich dessen bewusst. Verlorene Menschen sind Gott zu wichtig, zu wertvoll, als dass wir uns abhalten lassen dürfen. Jesus zeigt mit dieser Erzählung noch einen ganz wichtigen Punkt. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Der Hirte trägt sein Schaf nach Hause. Es muss nicht aus eigener Kraft zurücklaufen, denn das würde das Schaf gar nicht schaffen. Kein Mensch findet den Weg allein zurück. Wenn ihn Gott anspricht, wird er aus eigener Kraft sich nicht verändern können. Es ist nur möglich, wenn sich ein Mensch ganz und gar Jesus anvertraut, wie dieses Schaf. Es gibt Menschen, die vom Evangelium angesprochen sind. Ihnen ist bewusst, dass sie ihr Leben ändern sollten. Es ist ihnen klar, dass sie Schuld haben, die vergeben werden muss. Aber sie denken mit Recht, sie würden das nicht schaffen. Sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht aus eigener Kraft. Aber sie schaffen es mit Gottes Kraft. Und deshalb ruft Jesus auch uns bis heute zu, kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus wird dir auch deine Last abnehmen. Wenn du denkst, anderen mag es gelingen, ein Leben mit Jesus zu führen, ich kann das nicht, dann kann ich dir sagen, Jesus wird dich tragen, er wird dein Leben verändern. Du kannst aus der Kraft Gottes leben, wir haben jetzt eine Reihe zu diesem Thema. Jesus wird dich tragen. Die einzige Voraussetzung ist, dass du es zulässt, dass Jesus dich trägt, dass du nicht weiter wegrennst. Das Schaf hätte auch weiter wegrennen können. Sondern, dass du einsiehst, dass du vom Weg abgekommen bist. Jesus sagt ja, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Also Jesus sagt hier, das Schaf ist also, hat er nicht nur gepackt, sondern damit sagt Jesus, das Schaf ist mir entgegengekommen. Es ist zu mir umgekehrt, als es mich gesehen hat. Also das Schaf war nicht einfach passiv, nicht gegen den Willen des Schafes hat dieser Hirte es zurückgetragen, sondern das Schaf war froh, diesen Hirten zu sehen und hat sich zurücktragen lassen. Es kehrte um, als der Hirte kam. Hast du dich schon von Jesus wirklich auf die Schultern nehmen lassen oder denkst du, ich muss das Leben selber prestieren, ich muss selber dafür sorgen, dass ich ein guter Christ bin? Ich muss mir den Himmel erarbeiten oder hast du dich von Jesus ergreifen lassen, tragen lassen? Das ist ganz wichtig. Sonst ist Glaube ein Krampf. Und wenn Menschen zum Glauben kommen, ist ja immer die Frage, wie geht es dann? Und wie lebe ich das dann? Und dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Und dann kann man immer sagen, wenn jemand wirklich neues Leben bekommt, dann handelt Gott in einem Leben. Dann kommt der Heilige Geist ins Leben eines Menschen. Und dann muss ich ihm nicht mehr sagen, du musst unbedingt in der Bibel lesen. Du musst unbedingt beten. Der hat einen riesen Stress, mindestens eine halbe Stunde am Tag oder besser den ganzen Tag. Das schaffe ich nie. Sondern Gott kommt in mein Leben. Das heißt, hier geschieht etwas, was Gott in mir bewirkt. Er macht mich nicht zur Marionette, aber er bringt mich in Bewegung. Mir musste nachher, als ich nach meiner Bekehrung, musste mir niemand sagen, ich hatte auch niemand, weil ich war noch nicht so in so einem Kreis eingebunden, mir musste niemand sagen, ich soll in der Bibel lesen. In der ersten Phase, heute ist das auch nicht mehr so, in der ersten Phase musste man mir sagen, ich soll nicht mehr in der Bibel lesen. Mein Vater hat gesagt, du würdest besser wieder mal Zeitung lesen, als immer die Bibel. Da geschieht etwas, das habe nicht ich gemacht, das hat Gott in mir bewirkt. Hat eine Sehnsucht ausgelöst, hat eine Veränderung, eine innere Veränderung, die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte. Und deshalb können Leute, die Christen kennen und sehen, dass sie in den Gottesdienst gehen, Bibeln lesen und Predigten hören und beten, die können die gar nicht verstehen. Wie kann man das machen? Die sind ja unter einem Druck. Die haben ja Stress. Und wir sagen, nee, wir haben keinen Stress, wir wollen das. Wir wollen wissen, was Gott sagt. Uns ist wichtig, wie Gott denkt. Ja, warum ist das so? Nicht, weil wir gute Menschen sind, sondern weil uns Gott verändert hat. Und egal, wo du heute persönlich stehst, egal, wie weit du dich von Gott entfernt hast, egal, wie tief du in eine Sünde steckst, Jesus kommt zu dir, er sucht dich, er ist ein guter Hirte, er starb sogar für deine Schuld. Ich bin der gute Hirte, ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Das hat Jesus für dich getan. Lass dir doch von diesem guten Hirten helfen. Ich finde das super, dass es überhaupt möglich ist. Nun, wir können es nicht deutlich genug sagen, Gott liebt uns Menschen. Er sucht uns mit der Hoffnung, dass wenigstens einige seinem Ruf folgen. Wenn jemand Gott charakterisiert, darf das nicht ausbleiben, dass Gott Menschen liebt und sucht. Aktiv sucht. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit in diese Suchaktion mit eingebaut sind, dass Gott uns auch einsetzt. Menschen zu suchen. Und Gott scheut keinen Aufwand, um uns Menschen zu begegnen. Er schickte sogar seinen Sohn in eine Welt, die nichts Besseres wusste, als ihn zu verspotten und schlussendlich grässlichsterweise hinzurichten. Aber Jesus ist der handfeste Beweis der Liebe Gottes. Und Paulus schreibt in Titus, und ich liebe diesen Vers, bezogen auf Jesus. Das ist einfach ein Wahnsinnsvers. Ich weiß nicht einmal, ob der da passt, aber ich habe den so gern. Dann muss ich euch einfach wieder mal zwischendrin sagen. Wo es heißt, es ist erschienen die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters. Jesus ist die Erscheinung der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Gott liebt uns Menschen. Dann fährt er weiter, wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe, das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. Alles hat Gott getan für uns. Aus Freundlichkeit und Menschenliebe, finde ich super. Gott ist ein freundlicher Gott und er liebt Menschen. Jetzt sind wir die Botschafter dieser Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Und wenn Gott die verlorenen Menschen so wichtig sind, dann müssen sie uns mindestens auch so wichtig sein. Und wenn Gott keinen Aufwand scheut, um diese Menschen zu suchen, dann dürfen auch wir keinen Aufwand scheuen, Menschen zu suchen. Mensch, wo bist du? Das ist der Herzschlag Gottes. Mensch, wo bist du? Gott sucht uns Menschen wie dieser Hirte das verlorene Schaf. Und er sucht den Menschen, um uns dann etwas Gutes zu geben, uns zurückzubringen und dass wir seine Liebe in vollen Zügen genießen können. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, die du erzählt hast, diesen Menschen, die um dich standen damals. Eine Geschichte, die zeigt, was dir am Herzen liegt, bis heute. Und das auch zeigt, wie eng unsere Herzen oft sind, wie schnell wir Menschen abschreiben, die uns nicht genehm sind, die uns nicht in unser Schema passen, wie schnell wir innerlich Urteile fällen, ob jemand dir würdig ist oder nicht. Dabei ist dir jeder Mensch wertvoll. Und nicht nur die, die einigermaßen ein geordnetes Leben führen, sondern auch die Menschen, die auf Abwege geraten sind, wie eben Zöllner und Sünder. Und Herr, wir möchten als Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben diesen Wert, den du hochhältst, lernen auch hochzuhalten. Dir sind verlorene Menschen wichtig und sie sollen auch uns wichtig sein. Und wir möchten, dass du uns auch hilfst, Menschen mit dieser faszinierenden Botschaft zu erreichen, der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, die in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Wir danken dir und beten dich an. Amen.